Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen, zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Hat jemand von euch schon einmal von dem sogenannten Candy-Shop-Syndrom gehört? Nein? Psychologen bezeichnen es so, wenn Menschen sich nicht entscheiden können. Wie ein Kind, das in einem Laden steht und keine falsche Entscheidung treffen möchte. Es möchte sowohl Karamell als auch Fruchtbonbon, darf sich aber nur eines aussuchen. Tja, was jetzt? Nichts oder beides. Nichts funktioniert. Beides nicht. Oh je, oh je. Ulla hat übrigens gerade dieses Problem. Da geht's bloß nicht um Bonbons. Da geht's nämlich nur um Männer. Sie muss sich nämlich zwischen zwei Männern entscheiden. Oder sagen wir mal besser, sie sollte es. Aber sie will irgendwie nicht. Der eine hat etwas und der andere hat etwas, was der eine nicht hat. Und sie will beides. Tja, Dilemma. Oder nicht? Leider hat sie nach wie vor keine Zeit, live hier vorzusprechen, aber ich gebe die übrigens telefonisch geführte Unterhaltung mal so gut wie möglich weiter. Und dabei fällt mir ein, dass ich zukünftig ja auch über das Telefon einen Podcast aufnehmen könnte. Ich muss mal sehen, wie die Qualität dann wäre. Also jetzt das Gespräch mit Ulla. Eigentlich entscheide ich immer sehr nach meinem Bauchgefühl, sagt Ulla. Aber dieses Mal lässt es mich einfach im Stich. Vielleicht steht mir doch mein Kopf etwas im Weg. Aber der würde dich doch nur darin unterstützen, endlich eine Entscheidung zu treffen, werfe ich ein. Ich glaube, es liegt wirklich einfach daran, dass du alles willst, provoziere ich jetzt. Prompt weist sie das auch vehement zurück. Nein, das stimmt gar nicht. Ich fühle mich zwar bei beiden Männern wohl, aber weiß auch sehr gut, dass eine Entscheidung sein muss. Aber ein bisschen denke ich auch an den, der dann rausfallen würde. Ich möchte doch niemanden verletzen. Aber je länger du wartest, erwidere ich, umso mehr bringst du dich in die Bredouille und umso mehr ist hinterher jemand verletzt. Aber es wäre doch interessant, Ulla, sich die Problematik mit den Entscheidungen überhaupt mal anzuschauen. Ja, genau, pflichtet sie mir bei. Mit meinem Problem möchte ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Vielleicht hilft es mir ja auch, wenn wir über so etwas sprechen. Eigentlich stehen wir ja täglich vor Entscheidungen. Trinke ich Kaffee oder Tee, nehme ich die U-Bahn, fahre ich mit dem Auto, soll ich lieber einen Regenschirm mitnehmen und so weiter. Aber das lösen wir ja ruckzuck, ohne uns klarzumachen, dass es überhaupt Entscheidungen sind. Ja klar, führe ich ihren Gedankengang fort. Das passiert intuitiv. Aber dabei laufen dennoch ungeheure Leistungen in unserem Gehirn ab. Gespeicherte, gleiche Situationen oder Probleme und deren Lösung, die werden gesucht, gefunden, verglichen, neu organisiert, abgedatet und so weiter. Und dann wissen wir in Bruchteilen von Sekunden, was zu tun ist. Und tun das. Wir haben entschieden. Und das Ganze passiert 300.000 Mal schneller als in unserem bewussten Denken mit dem Verstand. Man merkt das beim Anziehen morgens, wirft Ulla noch ein. Da wird uns dann doch gelegentlich bewusst, dass wir schwerwiegende Entscheidungen fällen. Rot, grün, blau, gelb. Und das dauert. Aber im Ernst, Ulla, erwidere ich dazu. Nüchterne, wohlüberlegte und rationale Entscheidungen soll es laut Forschern im Grunde nämlich überhaupt nicht geben. Angeblich werden wir von unseren Intuitionen gelenkt. Wir sind sozusagen Sklaven unserer Gefühle und Instinkte. Aber viele Leute können einem doch total verständlich und logisch erklären, warum sie diese oder jene Entscheidung getroffen haben. Da vernimmt man absolut nichts von Intuition. Ulla ist erstaunt. Wohingegen ich eigentlich schon dran glaube, dass wir sehr oft rein intuitiv entscheiden, ergänzt sie. Auch wenn manche Leute logische Abhandlung zur Erklärung liefern. Ulla. Nach dem, was ich so gelesen habe, wird Intuition bei uns für Entscheidung nicht so gerne akzeptiert. Jetzt stell dir doch mal vor, Investmentbanker können mit einem Mausklick Milliardensummen verdoppeln, verdreifachen oder auch in den Sand setzen. Glaubst du vielleicht, dass da einer auch schon vor sich selbst sagen würde, ach ja, ich hatte da gerade so ein Gefühl? Der wird auch sich selbst hinterher mit der logischen Erklärung die Illusion schaffen, dass er sich in vollem Bewusstsein gerade für diese Option entschieden hat. Stimmt, meint sie. Aber was glaubst du, woher kommen denn nun diese Gefühle aus dem Bauch? Die Forscher gehen diesem Intuitionsgefühl ja nun schon lange genug auf den Grund. Was glaubst du, was denn da nun rausgekommen ist, fragt Ulla neugierig. Unser Gehirn, also unser Hauptspeicher sozusagen, erwidere ich, ist ein emotionales Gehirn. Das haben sie herausgefunden. Wie du weißt, wird unser Leben ja durch Sinneseindrücke bestimmt. Also hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen und so weiter. Vom Denken jetzt mal abgesehen, darauf kommen wir ja noch zu sprechen. Und diese Eindrücke bzw. die entsprechenden Empfindungen dabei, die werden gespeichert. Wenn jetzt eine neue Situation auftritt, geht die vorhin erwähnte Aktivität los. Also suchen, finden, updaten und so weiter. Und bei deinem Fall, Ulla zum Beispiel, sucht das emotionale Gehirn vielleicht nach einer Situation, in der du einen ähnlichen Konflikt aus Schuldgefühlen und Lebensfreude, das ist es ja wahrscheinlich, schon mal lösen konntest und dirigiert dich dann in die für dich richtige Richtung. Das wäre dann die Intuition, die sogenannte Entscheidung aus dem Bauch heraus, sagt Ulla. Bloß, bis jetzt habe ich noch nichts gespürt. Wahrscheinlich ist diese Situation völlig neu für mich und mein emotionales Gehirn. Ja, und das ist vielleicht auch ganz gut so, sage ich zu ihr. Denn ob man sich auf die Entscheidung nach Intuition so verlassen soll, da streiten sich nach meinen Recherchen die Geister nämlich immer noch. Ja, wieso? Ulla scheint anderer Meinung zu sein. Gibt es da nicht genügend wissenschaftliche Tests und Beweise? Zum Beispiel habe ich gelesen, dass Schüler nach nur wenigen Sekunden am sichersten beurteilen konnten, ob der vor ihnen stehende Lehrer gut oder schlecht ist. Also nicht jetzt nach 2-3 Stunden Unterricht. Oder nimm nur das Beispiel mit dem Speed-Dating. Bei nur 6 Minuten Zeit zum Einschätzen des Gesprächspartners haben sich diese Schnellflirter viel seltener getäuscht, als wenn sie stundenlange Gespräche geführt haben. Das ist doch inzwischen völlig unstrittig. Ulla ist sich da ganz sicher. Ja, Ulla, ich bin ja auch ganz deiner Meinung. Aber es gibt auch viele Forscher, die davor warnen, sich so ganz auf sein Bauchgefühl zu verlassen und die Denkarbeit einzustellen. Denn Gefühl und Intuition sind nämlich auch nicht so unfehlbar. Die meisten Manipulationstechniken, vor allem ja auch in der Werbung, die zielen doch darauf ab, uns genau in dem Bereich Unbewusstes auszutricksen, zu überzeugen und zu verführen. Stimmt, meint Ulla nachdenklich. Aber dennoch hat dieses Gefühl seine Berechtigung und man sollte neben dem Denken auch darauf hören. Man kann doch bei Entscheidungssituationen nicht einfach ignorieren, was man ein Leben lang an Erfahrungen und Gefühlen abgespeichert hat. Wenn man über den Verstand erst alles komplett neu analysieren und durchdenken müsste, um zu einer Entscheidung zu kommen, dann könnte das ja halbe Ewigkeiten dauern, bis man dann endlich ein Ergebnis hätte. Ja, ist es gerade dein Problem? Ulla räuspert sich bei meiner Bemerkung. Aber bestimmt auch das Problem vieler, vieler anderer Menschen, fahre ich fort. Das Vordringen der Forscher in die Bereiche jenseits des Bewusstseins, man muss ja auch wirklich froh darüber sein, dass sie es getan haben, das hat offengelegt, dass man tatsächlich mit dem Nachdenken gelegentlich richtiggehend sich selbst blockieren kann. Dieser kanadische Star-Pianist Glenn Gould, das habe ich bei dem Psychologen Gerd Gigerenzer gelesen, hat zum Beispiel mit Tricks sein Denken ausgeschaltet, weil er sich aus Nervosität vor einem Konzert einfach nicht auf die Musikstücke konzentrieren konnte. Er schaltete, während er Klavier spielte, Staubsauger, Fernseher und Radio in seiner Wohnung an. Ja, also, dann war es ja wohl total vorbei mit der Konzentration, könnte ich mir vorstellen. Ulla ist irritiert. Ja, eben anders, erwidere ich. Ich habe mich nämlich auch gewundert. Er nahm sich aber damit selbst die Möglichkeit, auf sein Spiel zu achten, eben durch diese ungeheure Ablenkung. Und siehe da, da ging ihm alles total leicht von der Hand, so richtig aus dem Bauch heraus. Also, sinniert Ulla so, müsste ich praktisch nur aufhören, wegen einer Entscheidung nachzudenken. Wenn ich mir das so vorstelle, jeder würde ohne nachzudenken das tun, was der Bauch ihm rät. Naja, Johanna, also wir hätten bestimmt das reinste Chaos in unserer Welt. Nein, das glaube ich gar nicht mal, widerspreche ich. Das Chaos und auch das viele Unglück, das entsteht alles sicher aus der Manipulation dieser Bauchgefühle durch andere. Wenn man sich nur mal überlegt, wie Kinder schon zu Terroristen gemacht werden, die richtigen oder hier die falschen Areale im Unbewussten erweckt, können natürlich vor allem auch kollektiv zu einer Katastrophe führen. Wir lagern ja positive und negative Gefühle ein. Johanna, du schießt wieder über das Ziel hinaus, bremst mich Ulla aus. Bleiben wir mal bei den von uns allen so ersehnten richtigen Entscheidungen. Unser Gehirn arbeitet ja in zwei Hälften. Die linke Hirnhälfte beschäftigt sich mit dem konzentrierten Denken und verwaltet sozusagen das Bewusstsein. Und die rechte ist für die Gefühle zuständig. Sie sorgt für ganzheitliches Handeln. Das habe ich so gelesen. Nachdem wir ja nun beide Hälften besitzen, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir beide benötigen. Was meinst du? Na ja, klar, Ulla, erwidere ich darauf. Verstand und Bauchgefühl sollen zusammenspielen. Nur gemeinsam sind sie stark, das meine ich genauso. Und man muss aber auch die nüchternen Denker ernst nehmen, die davor warnen, dass bei dem heutigen Postulat für mehr Bauchgefühl, denk nur mal an die vielen psychologischen Beratungen, Personal Coaching und so weiter, das sprießt ja nur so in den letzten Jahren, also dass dabei leicht übersehen wird, dass die, die diese Beratungen aufsuchen, vielleicht hoffen, sich das sorgfältige Nachdenken ersparen zu können, um so auch schneller zu einer Lösung oder Entscheidung zu kommen. Denn so eine systematische Analyse über den Verstand ist ja nun mal mit harter Arbeit verbunden, dauert, ist frustrierend und es nervt auch. Aber Johanna, so leicht machen es sich die meisten Menschen wirklich nicht, wie du das jetzt wieder darstellen willst, meint Ulla. Ich glaube eher, die Leute werden sich inzwischen bewusst darüber, dass der Verstand nicht alles lösen kann. Ich habe nämlich auch etwas recherchiert. Freud hatte sich ja schon Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Unbewussten beschäftigt. Ja, und dort sozusagen den Mr. Hyde in jedem von uns entdeckt, sage ich dazu. Johanna, nicht nur, Ulla fährt fort. Klar sind dort auch unsere verdrängten Affekte und Schuldgefühle. Aber die Forscher heute bewerten dieses eingelagerte Wissen im Unbewussten noch etwas anders. Dort sind nicht nur die Hunde, die im Keller bellen, sondern, wie du ja anfangs auch schon gesagt hast, wird dort eine Datenmenge eingelagert, die ein Mensch sich kaum noch vorstellen kann, aus der wir, wenn wir es zulassen, immer wieder neu schöpfen können. Pro Sekunde nimmt ein Mensch 11 Millionen Sinneseindrücke auf, die alle ins Gehirn geleitet werden. Was glaubst du, was passiert, nachdem das Bewusstsein es gerade mal schafft, lediglich 40 Sinneseindrücke gleichzeitig zu verarbeiten? Ja, der Rest wird verdrängt ins Unbewusste, frage ich unsicher. Nicht verdrängt, Ulla fährt eifrig fort. Er wird aufbereitet, gelagert und steht zum Zugriff bereit. Warum sollen wir das nicht nutzen? Ulla, du weißt doch, dass ich auch für das Hören auf Intuition bin. Aber man sollte dem Unbewussten auch nicht zu viel zutrauen, oder nicht? Versuche ich, ihm meine Bedenken zu erläutern. Es mag ja sein, dass man dort sehr, sehr viel abgespeichert hat. Aber ob das, was ich gerade wahrnehme und was mir die Richtung weisen will, wirklich zur richtigen Entscheidung wird? Kann es nicht auch sein, dass ich eigentlich meinen Wunsch nach einem ersehnten Ziel bei einer Entscheidung als Intuition oder Eingebung vermute, weil ich es so haben will. Also sozusagen der Wunsch der Vater der Entscheidung ist und nicht das Unbewusste mir die richtige Entscheidung gezeigt hat. Ulla sieht diese Gefahr natürlich auch. Sicher hat man bei anstehenden Entscheidungen Wünsche zu dem Ergebnis, also sozusagen ein Lieblingsergebnis. Aber längst vor dem Zeitpunkt, zu dem wir mit dem Denken anfangen, ist im Unbewussten doch schon fleißig gearbeitet worden. Wenn wir dann nachdenken, spüren wir eigentlich sehr gut, dass es nicht wirklich passt, so wie wir das gerne hätten. Ja, und dann muss wohl doch der Verstand komplett eingeschaltet und mit dem Zerlegen der Situation begonnen werden, werfe ich schnell ein. Ohne den Verstand kann man doch gar nicht herausbekommen, ob es nur ein Wunsch oder wirklich die richtige Intuition war. Trotzdem muss das Gefühl beachtet werden. Ulla besteht darauf. Zu sagen, halt, jetzt analysiere ich Bauchgefühl, geh weg, das macht keinen Sinn. Optimal ist, den Verstand damit zu ergänzen. Also sozusagen dem Denkapparat einen schnellen, nämlich wie vorhin gesagt, 300.000 Mal schneller arbeitenden, erfahrenen und kompetenten Berater zur Verfügung zu stellen, der immer und jederzeit abrufbar ist, der sich nicht groß mit Einzelheiten aufhält, sondern durch Abgleichen und nach Mustern suchend neue Zusammenhänge herstellt. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können, meint Ulla. Hab ich so gelesen, gebe ich zu. Außerdem ist ja auch klar, dass im Unbewussten zu einem Thema bereits etliches an Informationen angesammelt sein muss. Sonst kann man seinen Intuitionen tatsächlich nicht vertrauen. Dann sind sie nämlich wirklich nur Wünsche. Ja, das hatten wir vorhin schon. Die Frage ist übrigens noch offen, Johanna. Wie kann man Wunsch und Intuition unterscheiden? Ulla hakt plötzlich nochmal nach. Vielleicht sollte man zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nichts tun, überlege ich so. Einfach sacken lassen oder noch mehr Informationen sammeln zu dem Thema und im Unbewussten ablegen lassen. Sozusagen nochmal abwarten. Ja, genau, meint Ulla dazu. Vielleicht diese Intuition erst einmal freundlich zur Kenntnis nehmen, ohne sofort zu handeln. Das stimmt, eine gute Idee. Eben, meine ich. Übrigens habe ich noch ein paar mehr Tipps zu diesem Thema Entscheidungen gelesen. Das, was ich gerade gesagt habe, nämlich sich Zeit zu nehmen, auf vergangene Entscheidungen zurückzublicken und sich zu fragen, welche gut und welche schlecht waren, das finde ich nebenbei bemerkt einfach auch super, sowas mal zu machen, so einen Rückschau. Und vor allem auch Wissen zu sammeln, sich zu informieren. Dabei wird schon genügend in den unbewussten Speicher abgelegt. Ja, der richtige Zeitpunkt für eine Entscheidung ist ja auch so eine große Frage, kommt Ulla mit einem weiteren Gedanken. Soll ich mir jetzt eine neue Wohnung suchen oder erst eine Gehaltserhöhung abwarten? Soll ich vor dem Urlaub ein Problem ansprechen oder nachher und so weiter? Weißt du eigentlich, woher die Redensart eine Gelegenheit beim Schopf packen kommt? Fällt mir jetzt da gerade so ein. Denn das ist ja der sogenannte richtige Zeitpunkt. Nein, Kairos ist der griechische Gott, der die günstige Gelegenheit, den richtigen Augenblick repräsentiert. Sein auffälligstes Merkmal ist der kahlgeschorene Kopf, bis auf einen Haarschopf an der Stirnseite. Und will ein Sterblicher diese flüchtige Gottheit ergreifen, nämlich den richtigen Zeitpunkt erwischen, dann muss er ihn von vorne angehen und versuchen, ihn beim Schopf zu fassen, sonst rutscht die Hand an dem kahlen Kopf ab und die gute Gelegenheit ist weg. Aha, die Griechen waren sehr weise Menschen, antwortet Ulla. Man spricht doch auch davon, eine Sache zu überschlafen. Das steht ja auch im Zusammenhang mit dem Unbewussten, dass einem vielleicht am nächsten Tag den richtigen Zeitpunkt und ob man überhaupt etwas tun soll, verrät. Und noch eins, Ulla, erwidere ich, weil wir vorhin überlegt haben, woran man eigentlich erkennt, ob es eine Intuition ist oder nur ein Wunsch. Es gibt ein Zeichen, wenn man auf eine Intuition vertrauen sollte. Forscher sprechen davon den somatischen Markern. Unser gesamtes Denken und Handeln wird von Körperempfindungen begleitet. Und die werden ja auch abgespeichert, hatten wir ja vorhin schon gesagt. Und diese, die sind immer klar und deutlich. Man muss sie nur erkennen. Ein angenehmes Kribbeln bei manchen spontanen Gedanken, wohlige Wärme im Bauch, aber auch unangenehm jetzt als Muskelverspannung, Kopfschmerzen, Kloß im Hals, Magenschmerzen und so weiter. Das können alles Signale aus unserem Unbewussten sein. Auf jeden Fall, wenn wir vor Entscheidungen stehen. Aha, das sage ich ja schon die ganze Zeit. Man sollte wirklich mehr auf diese Dinge hören, sagt Ulla. Unsere Existenz besteht ja aus Körper, Bewusstsein, Verstand und Unbewussten. Und das alles bildet eine Einheit. Also weder Bauchgefühl noch Körperempfindung können uns natürlich Entscheidungen abnehmen. Aber sie helfen uns dabei, die verschiedenen Möglichkeiten von allen oder auch von anderen Seiten mal zu beleuchten. Tja, Ulla, und jetzt? Weißt du, wie du dich entscheiden musst, frage ich neugierig. Ich schlafe noch einmal drüber, meint sie seufzend. Ihr habt euch sicher gewundert, dass es ab und zu im Hintergrund so gerumpelt hat. Das ist nämlich ein Gewitter gewesen, was gerade über München hinweggezogen ist. Nachdem das aber ganz gut zum Bauchgefühl passt, finde ich, habe ich's einfach gelassen. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr euch auch wieder für diesen Podcast interessiert und den angehört habt. Ihr könnt uns gerne anrufen und euren Kommentar auf Band sprechen unter der Telefonnummer 089 5476 3182. Bis zum nächsten Mal.